Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, am vergangenen Wochenende ja keine Formel 1, aber das Wochenende, was jetzt kommt, dort geht es wieder los mit der Formel 1 in Las Vegas. Wir starten in den letzten Triple Header des Jahres und der hat nochmal einiges, ja, vor mit dem großen Preis von Las Vegas. Dann geht es nach Katar inklusive Sprintrennen. Und dann macht Abu Dhabi, wie auch schon in den vergangenen Jahren, eben den Abschluss. Also, einiges dann doch noch los in der Formel 1, muss man sagen. Und es gab auch die ein oder andere Nachricht eben in den vergangenen Tagen, die ja veröffentlicht worden ist, eben unter anderem von der Formel 1. Und da ist vor allem ein Thema natürlich sehr groß gewesen. Und zwar sind das die neuen oder die neue große Präsentation der Formel 1 Boliden im Jahr 2025. Denn es gab eine kleine Änderung. Also sonst war das ja die vergangenen Jahre so, dass jedes Team quasi sich ja, die Autopräsentation selber so zusammengestellt hat, sage ich mal, wie man es gerne hätte. Die Teams konnten entscheiden, wo sie präsentieren. Da gab es ja auch wilde Orte. Manche haben es zu Hause, sage ich mal, ja, beim Team gemacht in England. Einige waren allerdings auch, glaube ich, in New York war ja was, ne? Also es war auf jeden Fall so, ne, einmal um die Welt rum gefühlt. Genau, das soll sich jetzt allerdings im kommenden Jahr eben ändern, denn die Formel 1 möchte da jetzt so eine gesamte Show rausmachen, gesamtes Event, wo eben an einem Abend ja, alle Autos eben präsentiert werden sollen, inklusive der Fahrer, die dann vor Ort sein sollen und sowas alles. Das Event wird in der O2 Arena in London stattfinden. Das hat die Formel 1 ebenfalls schon bestätigt, sozusagen. Genau, also das wurde auf jeden Fall auch schon bestätigt, wie schon gesagt. Und genau, ich wollte gerade mal kurz nochmal schauen, wann das jetzt nochmal ist. Das wurde ja eigentlich auch schon gesagt. Oh, was steht das denn hier da, oder? Hä? Sorry, Leute. Da, jetzt habe ich das Datum. Am 18.02. würde es diese laut Formel 1 epische Show geben. Genau, mit den 10 Teams und den 20 Fahrern dann natürlich, Teamverantwortliche, die dann vermutlich auch vor Ort sein werden. Tickets gab es natürlich auch für dieses Event. Ist natürlich auch nochmal für alle Leute eine tolle Möglichkeit, eben Fahrer zu sehen, die Autos mal live zu sehen. Ist dann doch auch noch ein bisschen näher dran als jetzt als auf einer Rennstrecke, muss man natürlich sagen. Ticketpreise waren ja auch da. Ich glaube, sie waren okay. Also es gab einige Ausreißer natürlich, wenn man nah an der Bühne dran ist, so VIP-Plätze mäßig. Es gab aber auch Tickets, ich glaube, unter $100. Also an sich ist es teuer, aber wenn man es so vergleicht mit einem Stadion-Ticket, ein bisschen mehr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Show schon relativ lange gehen wird, weil wenn man überlegt, ne, alleine so ein Team, wenn das präsentiert, geht, keine Ahnung, die Präsentation, boah, wie lange gehen die denn? So halbe Stunde, Stunde? Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie die Teams das machen, ob das sofort produziert ist oder so live irgendwie aus dem Headquarters oder sowas gesendet wird. Und von daher, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ein bisschen länger dauern wird. Es ist ja auch eine Show, sprich, sollen auch viele so Sänger und mäßig sowas in der Art, also ne, so Show-Acts vor Ort sein, die ja, dann auch daran teilnehmen. Am Ende muss ich sagen, ich bin gespannt. Also, als ich es erstmal gehört habe, muss ich sagen, prinzipiell ist es eine coole Sache. Man hat, wie gesagt, die Chance, halt nochmal wirklich die Fahrer zu sehen. Wobei man auch sagen muss, dass die Fahrer nicht so begeistert davon sind. Allen voran beispielsweise Max Verstappen. Das hat er in seinem Stream ja auch schon, ja, bekannt gegeben, dass er das nicht unbedingt braucht, diese Art von Präsentation. Das kennen wir natürlich auch von ihm. Er ist nicht so ein Fan von diesen Shows, muss man sagen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie die Fahrer dann überhaupt so rüberkommen. Weil es ist schon viel, muss man dann sagen. Genau, und ich bin halt, also ich habe mich erstmal so, ich finde es halt cool, es ist eine Show mäßig, so, die man im Fernsehen gucken kann. Also sie soll ja übertragen werden. Die Frage ist auch, wie wird sie übertragen? Wird sie hier auch in Deutschland übertragen? Das müssen wir natürlich auch nochmal abwarten. Wie schon gesagt, man kann die Fahrer sehen. Es ist cool, man sieht die Lackierung, es ist so gesammelt. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es gibt am Ende dann nur so eine große Präsentation. Ich muss auch persönlich sagen, ich war mal ganz groß, also ein Fan eigentlich davon, dass man über den Februar hinweg einfach so jede Woche so ein, zwei Autopräsentationen hatte, wodurch man immer so ein kleines Event irgendwie hatte. Also ich fand das immer eigentlich ganz cool. Und ich glaube auch so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt nur die größeren Teams dann wiederum im Fokus stehen. Also ist es, glaube ich, dass es sein wird, weil am Ende, wenn alle 10 Teams präsentieren, werden einige Teams eben untergehen. Das ist so. Das passiert am Ende, wenn man alle einzelnen Präsentationen, so wie in diesem Jahr, zusammenzählt, auch irgendwie. Da sagt man auch, ja, das hat mich jetzt nicht überrascht. Aber trotzdem kann man als Team selber entscheiden, so, ne, kann man sich selber so seine Show dann so ein bisschen selber entscheiden. Ist gerade ein bisschen kompliziert erklärt, I know. Aber deswegen bin ich gespannt. Ich bin auch ein bisschen gespannt, inwieweit die Teams mitentscheiden dürfen, wie sie ihr Auto präsentieren oder ob das mehr so von der Formel 1 so was Festgelegtes ist. Weil das ist ja auch jedes Team so ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich mal überraschen. Prinzipiell bin ich ja nicht so der Riesenshow-Fan, was uns ja jetzt übrigens auch in Las Vegas eben wieder, ja, erwarten wird, das Thema Show und sowas. Ist nicht so ganz mein Ding. Also ich mag das auch manchmal gerne, wenn es dann so ein bisschen traditionell bleibt, so wie früher, einfach die Autopräsentation und fertig. Aber wir sind offen für Neues und ja, wir warten mal ab, wie sich das zeigen wird. Wie das sein wird, diese Präsentation, diese große Show. Das mit den Tickets war ja auch noch so ein Ding. Die waren ja super schnell ausverkauft, muss man sagen. Klar, die O2 Arena, ne? So irgendwann sind die Tickets auch begrenzt. Das ist jetzt nicht so wie an einem Formel-1-Wochenende, wo man auch auf 3 Tage oder so das aufteilen kann. Von daher war es schon klar, aber die waren wohl sehr schnell weg, habe ich mitbekommen, dass wohl viele auch in der Warteschlange standen und dann am Ende gar keine Tickets mehr bekommen haben. Dementsprechend, ja, mal abwarten. Also es ist ja bis jetzt erstmal dann, ja, ausverkauft. Und von daher, auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. Und wie gesagt, ja, ich finde es echt interessant, wie es werden wird. Also das wird echt dann doch so eine kleine Überraschung, glaube ich. Mal sehen. So, mal abwarten. Genau. Also, neben dieser Nachricht der neuen Präsentation gab es aber auch noch ein paar andere Nachrichten. Unter anderem das Fürstentum, also der große Preis von Monaco, eben im Rennkalender bleibt. Die haben einen Vertrag bekommen bis 2031, also auch relativ lang, würde ich sagen. Genau, ja, ich muss sagen, ich finde das erstmal eine positive Nachricht, weil am Ende ist es ein europäisches Rennen, die es ja momentan prinzipiell ein bisschen schwierig haben. Monaco war da schon immer ein bisschen außen vor, ist ja sowieso auch ein bisschen speziell geregelt, muss man sagen, im Rennkalender und mit der Formel 1, dem Thema Monaco. Und ich weiß, dass auch viele sagen so mäßig, ja, Monaco ist langweilig, weil es gibt keine Überholmöglichkeiten und sowas. Und das ist auch so. Und das Rennen ist manchmal echt öde. Qualifying ist gut, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, aber Rennen, ne, ist öde. Es wäre toll, wenn man da in Monaco irgendwie die Möglichkeit hätte, eben eine Überholmöglichkeit zu schaffen. Wird aber super, super schwierig und ich glaube nicht, dass sie es jetzt schaffen werden, in den nächsten Jahren da eine Überholmöglichkeit zu schaffen. Wir warten mal ab, aber ich glaube nicht, weil es ist einfach zu eng. Also Monaco ist so klein und dann da auch noch für die Autos noch eine Überholmöglichkeit zu schaffen, das wird, ja, das wird man nicht schaffen. Dementsprechend wird es dann vom Renngeschehen wahrscheinlich wieder relativ eintönig werden. Trotzdem finde ich es gut, muss ich sagen, dass Monaco im Rennkalender bleibt, weil es ist einfach Historie. So, es gibt dann auch immer so die Stimmen, so mäßig, ja, Straßenkurse stehen ja ein bisschen in der Kritik, dann nimmt doch einfach so einen Straßenkurs raus. Ihr habt ja andere Straßenkurse, ne? Wie Las Vegas oder sowas oder Miami, wo ich mir aber auch nur so denke, ja, sorry, es ist aber auch was anderes, ob du in Las Vegas und Miami oder in Monaco fährst. Ja, es ist nicht so spannend, aber es ist einfach Tradition und ich muss auch sagen, ich liebe es einfach anzugucken. So, weißt du, es ist, oder wisst ihr, es ist auch natürlich für viele Fahrer ein Heimrennen, muss man natürlich sagen. Und es ist einfach ein cooles Rennen. Es ist zwar, es steht schon so ein bisschen für Stars und Sternchen und sowas, aber trotzdem rückt das Event der Formel 1 nicht unbedingt in den Hintergrund, finde ich. Also, das ist irgendwie so eine gute Balance und deshalb, ja, finde ich es auf jeden Fall prinzipiell eigentlich ganz gut, dass Monaco im Rennkalender bleibt. Wie gesagt, wenn sie Überholmöglichkeit schaffen könnten, wäre das plus, plus, plus. Aber ja, mal abwarten. Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, die Fahrer freuen sich auch, weil ganz ehrlich, am Ende möchte man sich doch auch mit so ein bisschen mit den Sachen in der Vergangenheit messen. Und was in Monaco da immer abging, das finde ich, eignet sich da eigentlich ganz gut zu. Es gab irgendwie jetzt unter der Woche auch so einen Vergleich, ich glaube von Max Verstappen. Monaco ist die Champions League, also wenn man es jetzt auf den Fußball bezieht, und Las Vegas ist die Nations League oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall so national und ne, Champions, ne? Also ich glaube schon, dass die Fahrer die Strecke einfach cool finden, weil sie einfach speziell ist und weil man weiß, dass einfach Monaco auch sehr viel das aufs Fahrerische so ankommt. Und deswegen, ja, freue ich mich eigentlich am Ende, dass das Fürstentum quasi im Rennkalender bleibt. Und ja, hoffe natürlich auch noch in den nächsten Wochen dann auf ein paar mehr, ja, Vertragsverlängerungen von anderen Strecken, von anderen Traditionsstrecken. Das würde mich auf jeden Fall freuen, weil da ist ja auch immer noch das Thema mit diesem Wechsel vom Jahr zu Jahr, was ich eigentlich schade finden würde, weil, also da stehen ja mehrere Strecken zur Auswahl. Ich glaube, Sanford, Spa steht da auch ganz oben drauf. Aber ich würde es schade finden, weil ganz ehrlich, Spa, Sanford, das sind einfach Strecken, die finde ich, die müssen jedes Jahr im Rennkalender sein. So, die müssen nicht wechseln, dann sollen andere Strecken wechseln. Das sind einfach Traditionsstrecken, vor allem natürlich auch mit Spa. Die, ich finde, die kann man nicht aus dem Rennkalender streichen, ganz ehrlich. Dann streicht man gefühlt, keine Ahnung, die Eins aus dem Formel-1-Zeichen, so irgendwie. Deshalb, ja, mal abwarten. Ich glaube, es ist schwierig für, steht schwierig um die Zukunft einiger Strecken, weil, ne, es ist einfach so ein Wandel. Ob man den jetzt als was Positives, als was Negatives ansehen kann, das ist auch irgendwie jedem selbst überlassen, was jeder selber so gerne sehen mag. Aber ja, das ist einfach so meine persönliche Meinung, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Also, das so ein bisschen zu der Vertragsverlängerung vom Fürstentum. Eine weitere Nachricht, die es dann eben auch noch gab, die mich schon so ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen, ist dann am Ende die Entlassung von Nils Wittig. So, ist ja der deutsche Rennleiter der Formel 1 und der wird jetzt tatsächlich bereits in Vegas nicht mehr mit dabei sein. Ist am Ende jetzt schon ein bisschen überraschend. Also Nils Wittig hatte ja nach 2021 von, es war Michael Masi, glaube ich, ne? Die Rennleitung eben übernommen der Formel 1. Es gab dann auch einige Diskussionen mit dem Fahrer und zwischen ihm und den Fahrern. Es kam nicht so ganz gut alles an, was er da gemacht hat. Thema Schmuck und sowas, ne? Und Kleidung im Cockpit war da auch ein großes Thema. Und ja, der ist seinen Job jetzt quasi los. Der Job wird übernommen von Rui Marquez. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir echt leid, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ist auch ein Mitarbeiter der FIA, hat unter anderem auch schon in den Nachwuchsserien gearbeitet, der Formel 1, auch so rennleitermäßig und von daher ja schon auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung gesammelt. Spannend ist natürlich auch, wie gesagt, es geht jetzt so direkt weiter. Das ist auf jeden Fall irgendwie schon eine spannende Sache, weil am Ende wir ja noch in einer Saison sind und genau, ja, also mal abwarten, wie sich da das so entwickelt. Bei der FIA sowieso ein bisschen Schülerrücken, muss man ja sagen, aber ja, mal abwarten, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Nachricht, die mich am Ende doch so ein bisschen überrascht hat. Also habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich sagen. Von daher, ja, genau. Also, das erstmal so ein bisschen zur Formel 1. Wir wollen nämlich jetzt einmal ganz kurz das Thema nochmal switchen. Von Formel 1 zu MotoGP. Danach geht es dann los mit der Vorschau zum großen Preis von Las Vegas, weil über den wollen wir natürlich auch noch ein bisschen im Detail sprechen. Aber vorher, wie schon angesprochen, über die MotoGP. Ich habe im vergangenen Podcast erwähnt, dass am Wochenende, also ja, jetzt vergangenen Wochenende, die MotoGP in Barcelona am Start war für das letzte Saisonrennen der, ja, MotoGP-Saison. Es gab ein Duell zwischen Francesco Bagnaia und Jorge Martin. Jorge Martin, der als Führender in das Wochenende gegangen ist. Und am Ende kann er sich Weltmeister nennen. Also, ja, ist für Jorge Martin ein super Mega-Erfolg. Ist ja sein erster WM-Titel. Francesco Bagnaia ist auch ganz interessant. Also, der hat ja wirklich am Ende alles richtig gemacht am Wochenende. Er hat den Sprintsieg geholt und den Sieg im Hauptrennen. Allerdings hat es eben nicht gereicht, weil Jorge Martin sich dann so gut platziert hat, dass der Vorsprung eben gereicht hat, den er vor dem Wochenende hatte. Ist auch eine ganz interessante Sache tatsächlich. Francesco Bagnaia hat von den 22 Rennen 11 Rennsiege, also im Hauptrennen, geholt. Da gab es unter anderem mal diese Serie, als die unter anderem auch so in Europa gefahren sind. Niederlande, Deutschland, da hat er relativ viele Rennen hintereinander gewonnen. Und ja, er hat 11 von 22 Rennen gewonnen, also 50% der Hauptrennen hat er gewonnen. Aber dadurch, dass er dann doch immer mal wieder ja, einige Stürze, Berührungen und sowas drin hatte, hat er viele Punkte verloren und konnte sich trotz dieser 11 Saisonsiege eben nicht den Weltmeistertitel sichern. Letztes Jahr konnte er das ja noch. Ist auch eine Geschichte tatsächlich für Ducati. Jorge Martin, da gab es auch so ein bisschen Tumult, muss man sagen. Also Jorge Martin fährt für ein Kundenteam von Ducati, Francesco Bagnaia für das Hauptteam Ducati, also für das Werksteam. So, aber beide waren mit einem aktuellen Bike eben ausgestattet. Beide hatten das gleiche Material zur Verfügung. Dementsprechend, ne, so auf Augenhöhe mäßig. Vom Material her, und es war ja auch so im Rennen, ne? Mal war der eine besser, das war auch immer so ein bisschen streckenabhängig. Das ist bei der MotoGP auch oft so, ne? Wegen den Kurven und so, das ist natürlich auch immer noch ein bisschen besonderes, was das angeht. Und ja, also Jorge Martin, wie gesagt, Kundenteam, der hat jetzt den Titel geholt, aber, also er kriegt jetzt so, ne? Die Nummer 1 auf seinem Bike, das ist ja wie in der Formel 1 sozusagen so. Ist aber ganz spannend, denn Jorge Martin bleibt tatsächlich gar nicht bei Ducati, sondern der wechselt zu Aprilia. Und das bedeutet, dass er die 1 quasi von Ducati mit rübernimmt. Das weiß ich nicht, ob man das bei Ducati so mega gerne sieht. Natürlich ist der Ansporn auch groß, das dann wiederzuholen. Da gab es ja auch sowieso große, so ein bisschen Diskussionen. Es war ja eigentlich so, dass Jorge Martin tatsächlich ins Werksteam sollte, eben neben Francesco Bagnaia. Allerdings gab es dann auch noch Marc Marquez, der eben auch gerne diesen Werkssitz haben wollte bei Ducati, und der hat ihn jetzt am Ende bekommen, und deswegen hat Jorge Martin eben die Marke, also Ducati, verlassen. Also auch eine interessante Wechselkonstellation sozusagen in der MotoGP. Genau, am Ende hat er sich, wie gesagt, jetzt den Titel geholt in Barcelona. Wir wollen uns nicht zu sehr abschweifen, deswegen, ja, es war jetzt nicht das mega spannendste Rennen. Kann man aber auch verstehen, weil niemand dieses krasse Risiko eingehen konnte. Also ich meine, so Bagnaia hat alles getan, um was er tun konnte. Mehr als Erster werden kann er nicht. Und Jorge Martin musste das Risiko am Ende nicht unbedingt eingehen, weil er war Dritter. Er hatte genug Punkte Vorsprung, so, ne? Deshalb, ja, war es das halt so. Aber trotzdem, am Ende zusammenfassend, es war eine super coole MotoGP-Saison. Ich habe versucht, so viele Rennen wie es geht zu schauen, und es waren auf jeden Fall echt viele dabei. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Nächstes Jahr geht es dann weiter. Ich glaube, da haben wir auch ein paar spannende Duelle mit dabei. Und von daher, ja, mal sehen, ob Jorge Martin seinen Titel verteidigen kann. Es wird schwer werden, weil er eben auch nicht mehr auf der Ducati sitzt. Aber wir warten mal ab. Wir sind gespannt. Genau. Also, das so ein bisschen zur MotoGP. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, und dann wollen wir natürlich über Las Vegas sprechen und die Formel 1, die an diesem Wochenende dann zu Gast sein wird. So, willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr weiter mit am Start seid. Genau, wie schon gerade angesprochen, wir wollen ein bisschen über die Formel 1 sprechen. Also die Formel 1 ist zurück auf dem Strip von Las Vegas, ein Stadtrennen. Letztes Jahr gab es auch einiges. Also da war natürlich einiges drin, muss man sagen. Es gab die Gully Problematik. Genau, wir hatten am Ende ein relativ spannendes Rennen, muss man auch sagen. Also einiges drin in Las Vegas. Ich muss trotzdem sagen, ich sehe den Grand Prix weiterhin relativ kritisch. Ich glaube auch, dass meine Meinung in den letzten Podcasts hier immer mal wieder so rausgekommen ist, dass ich nicht so ein Riesenfan bin von Stadtkursen und auch nicht so ein Riesenfan bin von diesen neuen Strecken, sondern ein bisschen mehr so auf den traditionellen Rennstrecken. Ja, die einfach ein bisschen favorisiere. Trotzdem, ne, wie gerade auch schon bei den Präsentationen so angesprochen, wir sind natürlich offen für Racing. Und ich gebe auch zu, dass das Racing letztes Jahr nicht schlecht war in Las Vegas. Also das war okay, das war gut so, das war auf jeden Fall ein gutes Rennen. Trotzdem, obwohl das Racing gut war, war es jetzt nicht eines meiner Lieblingsrennen. Ich muss auch sagen, ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern. Ich weiß, dass ich das Rennen letztes Jahr und auch das Qualifying ein bisschen anstrengend fand zu schauen, weil es sehr viel so geschwungen worden ist. Also es war halt auch eine neue Strecke. Ich finde es immer sowieso ein bisschen schwierig, da sich dann so zurechtzukennen. Wenn du auf so Rennstrecken bist, die du einfach kennst, dann weißt du immer so, ja, der ist jetzt im Mittelsektor, jetzt im ersten und im zweiten Sektor. Ich fand, das war ein bisschen schwierig mit der Kameraführung und so. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach so. Letztes Jahr gab es ja auch noch diese Anfangsshow. Ich weiß gar nicht, ob es die dieses Jahr gibt. Man hat das noch gar nicht so krass gehört, muss ich sagen. War ja bei den Fahrern nicht so beliebt, diese Anfangsshow, muss man sagen. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es die überhaupt dieses Jahr gibt. Müssen wir auch mal abwarten. Ansonsten, was natürlich auch gut zu wissen ist, es wird sehr früh werden, sowohl Qualifying als auch Rennen, tatsächlich schon um 7 Uhr. Also, ne, wird früh auf jeden Fall. Genau, ansonsten ein bisschen was zu der Strecke. Ist tatsächlich relativ lang, 6,2 Kilometer. Es werden dementsprechend auch nur 50 Runden gefahren, 70 Kurven. Wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte mit dem Grip werden, weil es ist ein Stadtrennen. Das bedeutet auch, dass nachts, beziehungsweise ja, dann quasi so über Tag, weil gefahren wird ja abends mit der Formel 1 in Las Vegas, dass die Straßen geöffnet werden. Also so war es auf jeden Fall letztes Jahr. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch ist. Und dann ist das nämlich das Thema mit dem Grip. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, schon wichtig sein. Das werden wir auf jeden Fall an den Tagen sehen, dass der relativ wenig Grip sein wird auf der Strecke. Außerdem natürlich noch interessant, es wird mit relativ wenig Downforce auch gefahren. Das liegt unter anderem eben daran, dass wir auch relativ lange gerade Passagen haben oder fast gerade Passagen so, ne? Mit Vollgas und sowas. Genau, das warten wir auf jeden Fall mal ab. Wetter, also da war jetzt kein krasses Regen-Chaos zu sehen, wie zum Beispiel in Brasilien. Wobei ich da ja Anfang der Woche auch noch nicht den Regen gesehen habe. Ups. Da ist jetzt was umgefallen. Genau, das kam ja auch also zum Wochenende langsam raus, dass es in Brasilien sehr doll regnen wird. Deswegen wollen wir das noch nicht abschreiben. Aber was natürlich wichtig ist, Formel 1 ist eben abends unterwegs und es könnte echt kalt werden tatsächlich, weil wir sind in der Wüste, da wird es abends kalt, also da kann es schon sein, dass die Temperaturen so, ja, unter 10 Grad fallen, um die 10 Grad. Und das ist natürlich für Formel-1-Verhältnisse, muss man sagen, schon relativ kalt, also wird es auch wieder so eine besondere Variable sein bezüglich der Reifen, die wir auf jeden Fall im Blick halten müssen. Genau, was sonst noch wichtig ist, ja, Max Verstappen kann Weltmeister werden in Las Vegas. Ich bin gespannt, ob es passieren wird. Man wird es ja gleich an meinen Tipps erkennen, was ich glaube. Was allerdings auch noch eine ganz interessante Sache war, was man jetzt ein bisschen gelesen hat. Las Vegas plant ja wohl eine Party für Max Verstappen. Ich bin gespannt, ob Max Verstappen diese Party, wenn er Weltmeister werden sollte in Las Vegas, ob er die annehmen wird, weil ich schätze ihn nicht so ein, dass er sowas nimmt, was für ihn von einem Rennen gemacht wird, damit er da vielleicht auch nochmal gezeigt werden kann mit der einen oder anderen Kamera. Ich schätze Max Verstappen eher so ein, dass er selber entscheiden möchte, wie er seine WM feiert und dass er wahrscheinlich irgendwie in einen Club geht, wo er eben so für sich alleine ist, wo er feiern kann. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal abwarten. Das wird, glaube ich, aber auch echt interessant werden. Und ja, genau. Übrigens, falls ihr euch wundert, Leute, warum das hier so Geräusche hat im Hintergrund, das ist der Regen. Es regnet gerade. Nicht wundern, deswegen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber falls man es hört. Genau, also das so ein bisschen zu Max Verstappen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch die anderen Teams. Ferrari, die im letzten Jahr tatsächlich sehr stark waren in Las Vegas. Wir haben Mercedes, die, glaube ich, letztes Jahr auch gar nicht so ganz schlecht unterwegs waren. Ich kann mich da noch irgendwie so an so L mit Russell und Verstappen erinnern. Und McLaren, die hatten tatsächlich letztes Jahr große Probleme in Las Vegas. Norris, der das Rennen ja nicht mal beendet hat, aber auch im Qualifying. Ich glaube, beide sind in Q1 ausgeschieden. Da war aber auch die Problematik letztes Jahr sehr groß mit dem kleinen Heckflügel, ähnlich wie in Monza. Ich schätze McLaren auf jeden Fall besser ein als im letzten Jahr, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht so ein Selbstläufer wird für die, weil denen andere Strecken einfach besser liegen. Und deswegen, ja, wir freuen uns, dass da ein Rennen auf jeden Fall stattfindet. Mal abwarten, wie das alles so abläuft. Mal schauen, wie viele Shows es gibt. Mal schauen, wie gut das Rennen geschehen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Dann kommen wir noch zu meinen Tipps fürs Wochenende. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Platz. Ja, wir fangen jetzt mit Platz 1 an. Ist das so? Ich sehe tatsächlich Max Verstappen auf Platz 1 und das würde auch gleichzeitig bedeuten, weil er eben vor Norris ins Ziel kommt, dass er auch Weltmeister werden wird. Also bei einem Sieg würde er sowieso Weltmeister werden. Von daher, ich könnte es mir vorstellen, Max Verstappen konnte letztes Jahr die Premiere in Las Vegas gewinnen und ich glaube, er wird die Decke zumachen. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Deswegen sage ich jetzt einfach, Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Las Vegas. Auf Platz 2 tippe ich tatsächlich einen Ferrari mit Charles Leclerc. Und auf Platz 3 Lando Norris, also McLaren. Genau, das so zu meinen Tipps. Wird natürlich auch noch ein interessantes Duell. Ferrari versus McLaren in der Konstrukteurswertung ist ja auch noch ein heißes Duell. Und ja, von daher würde ich sagen, freuen wir uns. Nächste Woche gibt es dann natürlich die Analyse zum großen Preis von Las Vegas. Mal schauen, wer dann ganz oben auf dem Treppchen steht oder stand. Und mal schauen, ob wir einen neuen Weltmeister bzw. einen neuen alten Weltmeister haben. Genau, das sehen wir dann nächste Woche. Und dann gibt es natürlich auch gleichzeitig die Vorschau auf den großen Preis von Katar. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.